Man kann sich als plastischer Chirurg entscheiden, dass ich mich, so wie ich mich im Spiegel wahrnehme, nicht schön finde. Da wird's furchtbar.
Wie passt es denn bitte zusammen?
Dieser Filter macht dann am Ende aus, wie ich Sachen wahrnehme, bevor dann so langsam Alterserscheinungen auftreten. Das betrifft dann häufig auch schon junge Frauen eben in jungem Alter, 15, 16. Das sind Trends, die möchte ich nicht mitgehen und auch nicht unterstützen. Das trifft es auf den Punkt. Ist für viele Menschen ja die größte Angst überhaupt.
Können wir wirklich das Älterwerden aufhalten, wenn wir uns zu einem plastischen Chirurgen begeben? Oder aber ist ein ganz anderer Wunsch dahinter, vielleicht dem Tod zu entkommen? All das und noch mehr frage ich und bespreche ich heute mit Dr. Niklas Noack, plastischer, ästhetischer Chirurg aus Berlin. Ihr Lieben, kann es sein, dass ihr meinen Podcast noch nicht abonniert habt, obwohl ihr ganz regelmäßig reinhört. Es wäre so schön, wenn ihr es tätet. Einfach auf Abonnieren gehen. Das kostet euch nichts, aber mir macht es ganz, ganz große Freude. Und natürlich, je mehr Abonnenten ich habe, umso mehr Gäste möchten natürlich auch in meinen Podcast kommen, um mit mir über das Thema Älterwerden zu sprechen, in all seinen Facetten. Damit ihr hört, wie es anderen Menschen damit geht, welche Möglichkeiten sie sehen im älter werden, reicher zu werden und nicht weniger zu werden, was sie alles machen können, egal, mit 60, mit 70, mit 80, mit 90, vielleicht auch mit 100. Deswegen bitte abonnieren. Tausend Dank dafür und ich freue mich sehr darüber. Also ich bin auch total froh, dass wir jetzt loslegen, lieber Niklas, weil das war von mir schon immer ein ganz großer Wunsch, mal mit dir ganz viel Zeit zu haben. Ehrlich gesagt, nicht wirklich ganz uneigennützig. Das muss ich einfach verraten, ja. Weil, ja, also du weißt ja, dass ich auch immer mal denke, ja, vielleicht würde ich doch gerne mal wieder etwas jünger, frischer, schöner, weiß ich nicht, aber jünger auf jeden Fall aussehen, das ist ja so ein Thema. Und von daher, ja, freue ich mich total auf dieses Gespräch. Und zwar würde ich gerne wissen, warum hast du dich für plastische Chirurgie als Arzt entschieden?
Ich habe Zivildienst gemacht auf einer chirurgischen Station in einem Krankenhaus in Freiburg und fand das total interessant. Da war ich zum ersten Mal im OP und wurde da von der Pike auf in dem Sinne an dieses Fach herangeführt. Und die plastische Chirurgie war eben was, wo ich mich dann entscheiden konnte zu überlegen, das mache ich rekonstruktiv im Krankenhaus, wenn ich es möchte, wenn es mir Spaß macht. Die plastische Chirurgie gehören ja so vier große Bereiche, die Handchirurgie, die Verbrennungschirurgie, die rekonstruktive Chirurgie und als einen Teil eben die ästhetische Chirurgie. Und bin dann aber nach meiner Fachausbildung zunächst noch geblieben an einem Maximalversorgerhaus, also sprich eine Klinik, die alles abdeckt an Behandlungen, die es so gibt, mehr oder weniger, insbesondere auch was die Notfallbehandlung angeht, am Unfallkrankenhaus Berlin, so eine berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, von denen es nur wenige in Deutschland gibt. Und da war ich dann weiterhin in der plastischen Chirurgie noch tätig, bin dort Oberarzt geworden und bin dann aber in einer Klinik gegangen, das war dann 2010, also vor 16 Jahren, die überwiegend oder sehr viel ästhetisch-plastische Chirurgie macht und auch den Bereich, der jetzt nicht rein ästhetisch ist. Mit rein ästhetisch meine ich jetzt, wo wir nur Selbstzahler haben, die dafür bezahlen, weil es keine medizinische Indikation gibt, die nicht nur das gemacht hat in ihrer Abteilung, sondern auch ein bisschen Handchirurgie war da dabei und sämtliche, ich sag mal, ästhetisch gelagerten Operationen, die die Kasse doch schon auch noch manchmal übernimmt. Von der Brustverkleinerung über die Bauchdeckenstraffung nach einem starken Gewichtsverlust bis hin zur Männerbrust, wenn Männer so eine sogenannte Gynäkomastie haben, also ein bisschen mehr Brustdrüsengewebe, was man dann entfernt. Alles Indikationen, wo auch heute noch die Kassen durchaus so einen Eingriff bezahlen, der aber von der Technik her, die es dafür braucht, in dem Sinne eine ästhetische, körperformende Chirurgie darstellt.
Okay, und dann warst du dort und wann hast du dich dann als Schönheitschirurg niedergelassen?
Das war tatsächlich auch parallel, schon 2010. Mhm. Also ich hatte so ein Modell, wo ich stellvertretender Chef in dieser Abteilung wurde, aber nicht mit einer hundertprozentigen Anstellung und gleichzeitig dann meine Praxis quasi eröffnet habe, 2010 in Berlin. Und dann ästhetisch-plastische Behandlungen, Beratungen in dieser Praxis gemacht habe und im Krankenhaus diese Patienten dann operiert habe. Mhm. Das heißt, das war so ein bisschen geteilt in dem Sinne, meine Tätigkeit in der Klinik und gleichzeitig eine Praxis langsam etabliert. Und das meinte ich vorhin mit organisch, ich bin da so organisch reingewachsen, weil das für mich so der entspannteste und sicherste Weg war, wo ich merkte, okay, ich bin immer noch nicht, bin da zwar stellvertretender Chefarzt, aber habe Oberarztkollegen auf ähnlichem Niveau in dem Sinne und eine Chefärztin in dem Fall, die das alles noch abdeckelt in dem Sinne und mir auch noch viel beibringen kann. Das heißt, für mich war das so, fühlte sich das am besten an, mich Stück für Stück immer weiterentwickeln zu können und nicht von vornherein völlig allein dazustehen, sondern mein eigenes Tun und Handeln auch immer wieder bewertet zu bekommen von anderen, um dort Stück für Stück reinzuwachsen. Und das hat sich dann eben immer mehr der Bereich der rein ästhetischen Chirurgie, also sprich der Selbstzahlerbehandlungen, die keine medizinische Indikation haben, der hat sich dann immer mehr und mehr und mehr über die Jahre entwickelt, bis dann letztendlich 2023 sich die Wege zwischen der Klinik und mir sozusagen trennten, jetzt 3 Jahre her, und ich jetzt ausschließlich sozusagen nichts mehr mit einer Klinik zu tun habe, sondern ausschließlich nur noch rein ästhetische Selbstzahleroperationen mache.
Und die machst du wo?
Die mache ich an unterschiedlichen Stellen. Man kann sich als plastischer Chirurg entscheiden, ob man selber einen OP baut. Da möchte ich immer noch nicht hundertprozentig ausschließen, ob das nochmal kommt, oder aber sich einmietet. Ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Und tatsächlich, der Bedarf ist groß in allen Städten, tatsächlich auch nach ambulanter OP-Möglichkeit. Ist manchmal gar nicht so leicht, weil nicht nur wir plastischen Chirurgen, sondern eben auch andere Fächer, operative Fächer, von den Krankenkassen wiederum in diesen ambulanten Bereich gedrängt werden. Und deshalb ist ein richtiger Bedarf nach OP-Möglichkeit außerhalb von Kliniken heutzutage da.
Und dann solltest du vielleicht überlegen, ob du nicht doch einen OP-Raum selbst.
Ja, ich sage immer, für Anästhesisten wäre das Beste, die können sich in Berlin am besten eine Etage mieten mit 1000 Quadratmeter, da 3 OPs reinbauen, eine schöne Station reinmachen, und das ist ruckzuck mit Chirurgen belegt, die dort operieren wollen, weil der Bedarf ist da.
Ja. Als du dich entschieden hast, plastische Chirurgie zu erlernen, hättest du gedacht, dass das wirklich so eine Fahrt aufnimmt in Bezug auf schöner, jünger werden wollen, damals schon? Hast du es geahnt?
Also geahnt nur auf dem Hintergrund, als dass ich immer schon dachte, ich meine, wir alle nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem großen Bruder Amerika, ja, sage ich mal aus der Perspektive von vor einigen Jahrzehnten, sah man doch, dass alles eigentlich, was in den USA so passiert, in allen Bereichen des Lebens, schwappt irgendwann nach Europa und kommt hier an.
Ja.
Und so sah man eben das, was da so passiert in diesem Bereich der ästhetisch-plastischen Behandlung und Chirurgie. Das wird nur eine Frage der Zeit sein, dass das auch nach Europa kommt. Und Brasilien, darf man da noch schon extra auch erwähnen, war schon immer so ein Mutterland der ästhetisch-plastischen Chirurgie, was dort in der Kultur einfach sehr verankert ist. Und von daher war mir das schon bewusst, dass es jetzt sicherlich ein Bereich ist, der sich gerade erst am Entwickeln ist und in Deutschland in den Kinderschuhen. Und als ich anfing, Anfang 2000er in Berlin, da gab es eine Handvoll von niedergelassenen plastischen Chirurgen, 4 oder 5, das war's. Ja, jetzt sind es irgendwie 80 oder mehr, und insgesamt in Ausbildung und so weiter sind es mittlerweile über 150, 160, 170 Leute in Berlin. Das hat enorm Fahrt aufgenommen, und nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch in allen anderen Städten.
Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat es denn so Fahrt aufgenommen? Warum wollen Menschen anders aussehen? Warum wollen Menschen jünger aussehen, als sie sind? Warum wollen sie schöner aussehen? Gibt's da, also bestimmt nicht nur eine Antwort, da gibt's wahrscheinlich viele Antworten dazu, aber was denkst du darüber?
Ja, das ist tatsächlich so komplex, dass es mir manchmal schwerfällt, es in wenigen Sätzen nur zu sagen. Weil am Ende ist es ja der Begriff der Schönheit, der über allem steht. Das heißt, wenn ich mich entscheide, was ästhetisch-plastisches zu machen, von der Botox-Spritze bis zum Facelift in diesem Extrem, dann ist es ja offensichtlich etwas, was in mir einen Leidensdruck hervorgerufen hat, auf dem Boden dessen, dass ich mich, so wie ich mich im Spiegel wahrnehme, nicht schön finde. Das stört mich. Und da gibt's Abstufungen. Ja, das ist sehr plakativ und kräftig gesagt jetzt, aber am Ende geht's um die eigene Schönheit. Und da muss man erstmal, so nach dem Motto, definiere Schönheit, sich klar werden, was ist denn überhaupt damit gemeint mit Schönheit? Weil das ist ja ein Begriff, den wir jetzt nicht nur mit unserem Spiegelbild verbinden, sondern wenn wir ein Musikstück hören, finden wir das schön oder wunderschön oder atemberaubend schön. Oder wenn wir auf dem Berg stehen und in die Landschaft gucken, finden wir Dinge schön und bezeichnen das als Schönheit der Bergwelt. Oder was es auch immer sei, Kunst im Allgemeinen und im Besonderen, alles Künstlerische, was von uns Menschen als solches wahrgenommen wird, bringt in uns etwas hervor, was wir als schön empfinden und was am Ende offensichtlich eine enorm subjektive Wahrnehmung ist, weil wir empfinden unterschiedliche Dinge als schön, nämlich wiederum abhängig von der Brille, die wir so aufhaben an Erfahrungen, Bildern, Gedanken, Gefühlen, Emotionen, die wir in uns tragen und die alles Wahrgenommene für uns filtern letztendlich, können wir uns auch ja kaum gegen wehren. Und dann bezeichnen wir eben etwas als schön. Und deshalb fällt es mir auch wahnsinnig schwer, in irgendeiner Form durch die Gesellschaft und die Medien und die Epochen bestimmte Schönheitsideale als solche anzuerkennen, weil sie immer nur ein Abbild eines bestimmten Abschnittes unseres Lebens sind und sich natürlich vollkommen verändern. Und am Ende die Subjektivität, also der eigene individuelle Leidensdruck mir das Wichtigste ist. Und der kann eben unterschiedlich motiviert sein und der kann so enorm sein, dass er vielleicht sogar krankhaft ist. Wichtiges Thema in meinem Bereich, wo ich vorsichtig sein muss, Patienten diesbezüglich zu beraten, irgendwas zu tun. Und wir dann eben exakt in diesen Bereich kommen, was ich vorhin sagte, wo ich mit den Patienten einfach wahnsinnig viel sprechen muss, um herauszufinden, wo sitzt die Motivation, ist die aus meiner Perspektive in dem Sinne vertretbar. Aber du siehst, ich eiere selber ein bisschen rum, weil wir nie so eine Entscheidung irgendwie festnageln können auf irgendetwas, was uns vorgibt, so musst du es machen, damit Patient XY dann schön ist oder sich schön fühlt. Allein das sind schon zwei Sachen, die sich ausschließen. Das eine ist eine versuchte objektive Bewertung, das andere ist wiederum die Wahrnehmung des Patienten nach einer Behandlung XY. Also es ist, man kann das nicht runterbrechen, auch wenn man es versuchen möchte, was denn Schönheit genau ist.
Du hast mal gesagt, dass es für dich irgendwie wie so eine, wie so ein Metermaß ist, dass du sehen kannst, mit 15 sieht der Wunsch nach Veränderung so und so aus, mit 20 so und so, mit 30 so und so. Kannst du wirklich das so einteilen, was die Wünsche sind der Menschen in bestimmten Altersabschnitten?
Ein bisschen, ja. Also auch das lässt sich sicherlich nicht pauschalieren, sondern es ist eher eine Beobachtung aus meiner täglichen Arbeit. Und das hängt tatsächlich mit dem Alterungsprozess, wenn wir das Gesicht einfach mal nehmen als Beispiel, um uns daran zu orientieren oder daran entlang zu hangeln, ist es eben so, dass viele Zeichen der Gesichtsalterung noch überhaupt nicht immanent oder sichtbar sind, wenn man eben jung ist. Das heißt, Patienten, die Anfang 20 sind, die mögen vielleicht mehr als andere schon ein paar Fältchen haben oder vielleicht auch schon eine Zornesfalte haben, von der sie denken, die möchte ich so eigentlich nicht so gerne haben. Und das sind dann Patienten, die grundsätzlich eigentlich in den allermeisten Fällen eher eine konservative Behandlung vorziehen, also ohne Skalpell. Es gibt exakt zwei große Ausnahmen in dieser Altersgruppe von, ich sag mal, 18 bis 30. Und das sind Ausnahmen, die beginnen sogar schon vor dem 18. Lebensjahr. Das ist einmal die Nase, die viele Patientinnen und Patienten gleichermaßen, Männer wie Frauen, belasten kann, ja, die eine bestimmte Nasenform haben, sehr, sehr starken Nasenhöcker, der sie stört. Also die Größe der Nase ist ein Thema. Das ist, was ich überhaupt nicht mache. Ich habe einige Nasen früher über ein paar Jahre operiert, aber habe das dann irgendwann quasi gelassen, weil wer Nasen operiert, sollte eigentlich nichts anderes machen als Nasen operieren, weil es wirklich eine hochkomplexe Operation sein kann. Das ist der Bereich. Und dann bei den Frauen ist es tatsächlich die Brust. Und die weibliche Brust ist eben gerade bei pubertierenden, heranwachsenden Frauen sehr schnell ein Thema. Das heißt, wenn die Brust zu klein, zu groß oder asymmetrisch ist oder eine Entwicklungsstörung mitbekommt. Mhm. Das betrifft dann häufig auch schon junge Frauen eben in jungem Alter, 15, 16. Und da berät man manchmal auch in diesem Alter schon im Beisein der Eltern, Frauen, wenn das so extreme Verformungen der Brust oder Veränderungen der Brust sind, in welche Richtung auch immer. Das heißt,
es ist auch ein immenser Leidensdruck für solche junge Menschen, die gerade dabei sind, sich selbst erstmal zu finden, wo ja sowieso alles im Kopf durch die Pubertätsjahre völlig durcheinander läuft und dann auch noch sowas erleben zu müssen. Ich glaube, da ist es wirklich sehr hilfreich, dass da auch Hilfe gegeben werden kann.
Und das ist dann letztendlich auch der Bereich, wo dann die Kasse wieder oft einspringt, ne? wenn die Veränderung sowohl bei der Nase als möglicherweise auch an der Brust so stark ist, oder beim Mann ist es dann tatsächlich auch die Männerbrust, die manche junge Männer auch entwickeln, unabhängig vom Körpergewicht. Dass dann die Kasse eben auch einspringt und sagt, okay, das ist eine Veränderung, die ist deutlich jenseits der Norm. Eine gewisse Normvarianz müssen wir akzeptieren. Das, denke ich, ist auch gut und richtig so. Aber es gibt eben dann Fälle, die sind so deutlich außerhalb der Norm, dass die Krankenkassen dann sagen, das übernehmen wir. Es wird auch hier, wie im Gesundheitssystem ja grundsätzlich, auch der Trend ist immer schwieriger, solche Sachen auch durchzukriegen. Und die Frage der Normverschiebung ist ja auch letztendlich Definitionssache und häufig auch so ein bisschen, muss man sagen, willkürlich, ist auch wieder sehr provokant, aber zumindest erlebt man manchmal eine gewisse Willkür auch bei der Bewilligung solcher Sachen. Genau, und das ist dann dieser ganze Bereich bis 30 ganz grob, bevor dann so langsam Alterserscheinungen auftreten und man dann eben sagen kann, jetzt, wir waren ja beim Gesicht, was passiert mit dem Gesicht an Alterungsprozess? Ja. Aber bevor wir jetzt uns vielleicht darüber unterhalten oder die Art und Weise, wie sich vielleicht auch ein Gesicht verändert, habe ich jetzt einen Bereich vollkommen ausgespart, und das ist eigentlich ein Bereich, den ich tatsächlich persönlich auch immer problematischer finde, nämlich dass in dieser jungen Altersgruppe das Aussehen mittlerweile so eine enorme Rolle spielt durch die sozialen Medien, durch Instagram, durch die Bilderflut, mit der wir konfrontiert sind. Und es immer, immer, immer mehr junge Menschen gibt, denen es überhaupt nicht ums Älterwerden geht, a priori, weil die sind noch jung. Und es geht nur um die Attraktivität an sich. Und die so enorm unter Druck stehen, dass sie alles tun, was ihnen von außen eingeflüstert wird oder tun möchten, um möglichst attraktiver zu sein. Da gibt es ja so die absurdesten Sachen mittlerweile. Ich weiß nicht, hast du schon mal was vom Looks-Maxing gehört?
Nein.
Was junge Männer jetzt machen, Looks-Maxing, TikTok-Trend, ja, der sehr beeinflusst ist, ist ganz interessant, von der Gruppe der Incels, der Involuntary Celibates, also sozusagen unwillkürlichen Zölibatträger, also Menschen, die keinen Partner finden,
ja,
keine Frau bekommen und überzeugt davon sind, dass es daran liegt, dass sie nicht attraktiv genug sind. Das ist auch ein Bereich, der geht ins rechte Spektrum unserer Gesellschaft, in sehr überholte Rollenverständnisse. Männer, die sagen, Frauen wollen sowieso nur mein Geld und dass ich gut aussehe, mhm, und dann alles dafür tun, um genau das zu erreichen. Und das sind manchmal 15, 16, 17-jährige Jungs, die keinen Partner finden oder keine Partnerin finden. Und im Internet, bei TikTok, bei YouTube gibt's Seiten, die dir ganz genau erklären, warum du so unattraktiv bist und was du tun kannst, um ein attraktiveres Gesicht zu haben, breiteres Kinn, breitere Wangenknochen, einen anderen Augenwinkel, eine andere Position der Augenbrauen, also wo dir komplett auseinandergesetzt wird und verglichen wird mit vordergründig schönen Menschen oder von unserer Gesellschaft als schön wahrgenommenen Menschen, was du tun musst, um sich dem anzupassen. Ja. Und das kreiert einen unglaublichen Druck und führt dazu, dass ja, auch plastische Chirurgen es mittlerweile gibt weltweit, die sich in Anführungszeichen nach Instagram-Vorbild die Patienten in den OP nehmen und die so operieren. Und es gibt plastische Chirurgen, die haben Wartelisten von 2 Jahren, operieren 22-jährige Mädels, machen einen Facelift mit allem drum und dran, kosten 150 oder 200.000 Euro. Und dann wird alles das gemacht, was diese Patientin sich vorstellt, weil sie ein gewisses Idealbild mitbringt, dem Chirurgen zeigt und sagt, Mensch, so hätte ich das eigentlich ganz gerne. Und das ist ein Bereich, da sage ich auch wieder, da sind wir wieder am Anfang, es mag jeder mit seinem Körper machen, was er will. Diese Person, die sich dafür entscheidet, schädigt niemand anderen in dem Sinne. Im Zweifelsfall sich selbst ein bisschen. Aber es ist wirklich ein selbstgewähltes Schicksal in dem Moment. Aber das finde ich in meiner Ausübung der ästhetischen plastischen Chirurgie wirklich hochproblematisch. Ich persönlich lasse mich wirklich überwiegend, wenn es geht, nur von klassischen Alterungserscheinungen im Gesicht triggern. Ja, auch da gibt es Ausnahmen, die Grenzen sind fließend. Wenn jemand ein ganz kleines bisschen Hyaluronsäure in den Lippen haben will, was man nicht sieht, meinetwegen, oder so, ne, die Botox-Spritze. Ich denke schon, dass die Grenzen da auch fließend sind, aber am Ende sind es eben auch die Kollegen, die ich habe, ja, und ich selber, die eine subjektive Empfindung haben für das, was sie machen in ihrem Job und am Ende dann auch dafür verantwortlich sind, was sie anbieten. Und da gibt es auch völlig unterschiedliche Ansichten eben drüber. Und meine ist eben, dass das sind Trends, die möchte ich nicht mitgehen und auch nicht unterstützen, weil ich glaube, dass sie Menschen krank machen.
Wir Ärzte, wir sind ja schon auch aus einem Grundarzt geworden. Und ich bin gerade, ich will es gerade nicht tun. Aber ich bin erschrocken, als du mir das erzählt hast, weil wir wissen doch alle, wie sich Menschen, Kinder in diesem Alter noch verändern und welche andere Werte noch dazukommen, auch äußere Werte. Also von daher finde ich das schon, zumindest, dass man darüber reden sollte, ob das denn so angebracht ist oder nicht. Ja, also, ja, okay. Lassen wir das einfach mal stehen
und gehen. Ist so ein Riesenthema, ja, da kann man gerade, und du hast vollkommen recht, also es geht halt sofort dann in die Bewertung rein, findet man sowas gut, absolut, oder schlecht, ja, und da kommt man in einen Diskurs, da gibt's keine Gewinner, sondern am Ende nur Meinungen.
Was ich mir aber auch überlegt habe mit deiner Arbeit, ich glaube wirklich so, dass also Menschen, die so zwischen 45 und 50 zu dir kommen, die kommen aus anderen Gründen zu dir wie die jungen Menschen. Also bei den jungen Menschen, denke ich, geht es darum, dass sie anders aussehen wollen. Ob sie schöner dadurch aussehen, das sei erstmal dahingestellt, weil Das wird ja so von außen geprägt, dieses Schönheitsideal, das im Moment da ist, dass man es gar nicht sagen möchte. Aber die jungen Leute, die kommen dann eher, um sich anders aussehen machen zu lassen. Wobei hingegen ich denke, die älteren Menschen kommen, weil sie sich wieder jünger fühlen möchten, jünger aussehen möchten. Kannst du das so bestätigen?
Ja, das kann man, denke ich, so vordergründig und über die Gesamtzahl aller Patientinnen und Patienten, die so eine Praxis für ästhetisch-plastische Behandlung, Chirurgie besuchen, das kann man sicherlich so erstmal runterbrechen. Mir persönlich ist dann eigentlich die Person, der Patient, die Patientin, die in diesem Alter eben mit 40, 50, 60 zu mir kommt, in Anführungszeichen eigentlich die Liebste. Ja, wenn's darum geht, gerade wenn wir wieder ins Gesicht gehen, in der ästhetischen Gesichtschirurgie, was ich ja viel mache, sehe ich eben einfach mit 20 noch nicht so viel, was ein Alterungsproblem ist. Und mit 25 auch nicht und mit 30 auch nicht. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt genetische Prädispositionen, was weiß ich, von der Augenbrauenposition, von der Nase, von ein bisschen wenig Kinnprofil, was wirklich deutlich einfach außerhalb der Norm ist. Was, auch das möchte ich an der Stelle sagen, immer nicht schlimm ist. Ja, also ich bin wirklich der Letzte, der findet, dass man irgendeine OP machen müsste oder dass es eine Notwendigkeit für irgendeine der Operationen, die ich mache, gibt, ja, sondern das ist in dem Sinne es geht nur um Eitelkeiten und ich bediene nur diese Eitelkeiten, das sage ich immer ganz offen, weil alles andere ist, finde ich, nicht authentisch. Es geht einfach nur darum.
Aber das kannst du doch bestimmt auch nur machen, weil du selbst auch eitel bist. Bist du es überhaupt? Ich weiß
jeder,
nicht.
Jeder von uns ist eitel in einem gewissen Bereich. Mhm. Definitiv. Mhm. Ja, ich persönlich finde zum Beispiel für mich persönlich Haare in dem Sinne wichtig. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich weniger hätte, Haare transplantieren lassen. Und die ich so ein bisschen verliere, da mache ich mir zum Beispiel auch Gedanken drüber. Es gibt andere Dinge, die finde ich jetzt überhaupt nicht so dramatisch. Mhm. Als ich jünger war, fand ich bin zu groß mit meinen 1,87. Ich wäre lieber irgendwie 5 Zentimeter kleiner gewesen und ein bisschen kräftiger. Also so hat jeder so seine Sachen. Ja. Wir sind wieder voll in diesem subjektiven Bereich der Selbstwahrnehmung. Ja. Und deshalb sage ich, sind mir eben diese Patientinnen und Patienten, wo man einfach Zeichen der Alterung im Gesicht wahrnimmt, den Beginn des Hängen, was in Deutschland immer gerne als Merkel-Bäckchen bezeichnet wird, Beginn des Hängen im Bereich der Wange und des Kiefers, die Jawline heutzutage ist ein großes Thema, die Veränderung im Bereich des Halses, wenn die Haut am Hals ein bisschen hängt, alles solche Sachen, bei denen man dann mit Fug und Recht sagen kann, okay, das kann ich mit kleinerem oder größerem Aufwand so beheben, dass ich nicht die Integrität des Gesichtes verletze, sondern die Knochenstruktur, die sich zwar auch verändert, aber die Knochenstruktur dieses Schädelknochens sozusagen respektiere, und dass die Weichteile, die da drüber eben ein bisschen hängen, sich verändert haben, Volumen verloren haben, behandle, um so ein bisschen die Zeit zurückzudrehen. Und das ist für mich der Bereich, wo ich ganz persönlich wiederum und subjektiv als Behandler sagen kann, das kann ich voller Verantwortung mitgehen und erlebe eben auch, dass das genau ist, was die Patienten wollen. Denn die allermeisten Patienten sagen, machen Sie bitte was, ich möchte was sehen, aber ich möchte auf keinen Fall, dass andere das sehen. Ja, das ist immer die Quadratur des Kreises letztendlich.
Aber so ist es doch tatsächlich.
So ist es am Ende. Und
Sie
das
wollen
finde ich,
jünger aussehen, aber trotzdem, man soll es nicht sehen, das, was gemacht wurde.
Und interessanterweise, das funktioniert eigentlich auch in ganz guter Art und Weise.
Und warum machst du das nicht so gerne? Also warum findest du es am schwierigsten? Nee, das findest du schwieriger als bei den jungen Leuten oder habe ich dich
Leichter. Ja. Nee, das finde ich gerade bei diesen in dieser Altersgruppe 40, 50, 60, das sind mir die in Anführungszeichen liebsten Patientinnen und Patienten, weil ich da eben schon tatsächlich Veränderungen durch Alterung wahrnehmen kann, die ich aber in dem Sinne ganz gut behandeln kann und zwar so behandeln kann, dass keiner von außen das wahrnehmen würde. Es ist manchmal sogar interessant, wenn ich jetzt bei einer 50-Jährigen einen Facelift operiere, ist manchmal eine gewisse Enttäuschung bei den Patientinnen und Patienten da, weil die sagen, es hat eigentlich niemand was gesagt. Die wollen auch nicht, dass jemand was sagt, aber es wäre schon schön gewesen, vielleicht hätte jemand das im Positiven kommentiert. Das heißt, die hören dann, Mensch, du siehst ja frisch aus, oder manchmal wird auch gesagt, irgendwas ist irgendwie anders bei dir, du siehst irgendwie so, warst du gerade im Urlaub? Das hört man gar nicht so selten von Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ja, das ist eigentlich super so, genauso wollte ich's, aber irgendwie schwingt auch manchmal etwas Enttäuschung mit, dass das nicht ganz so offensichtlich ist. Und daran sieht man gleich, wie das auch in den Leuten zerrt, ne? Wie man irgendwie auch akzeptieren muss, okay, ich, und da kommen wir wieder in diesen Bereich der Selbstwahrnehmung und Akzeptanz. Mhm. Ich kann eben nicht mehr wie 20 aussehen, auch wenn es ein Chirurg noch so sehr versucht. Das wird sich nicht machen lassen. Und wenn es versucht wird, sind wir sofort bei den Beispielen, die allen anderen auffallen.
Genau.
Weil dann versuche ich etwas zu übertreiben, zu überzeichnen, was wiederum auffällig für andere ist. Und das ist aber eine Diskussion, die ich häufig führen muss, weil im Hintergrund oft auch erwartet wird oder gedacht wird, man könnte Dinge erreichen, die ein Gesicht 30, 40 Jahre jünger machen. Und jetzt haben wir gerade aktuell, weiß nicht, ob du es verfolgt hast, das ganz aktuelle Beispiel von Frau Jenner, die ja irgendwie gerade einen 250.000, 300.000 Dollar Facelift gemacht hat und angeblich, so geht's durch die Presse, sich jetzt beschwert, dass jetzt kaum sind ein paar Monate rum, der Effekt dieses Liftings schon langsam wieder abnimmt. Wo ich dann nur sagen kann, aus meiner professionellen Sicht, ja klar, vollkommen normal, ja, am Anfang nach so einem Facelift ist es ein bisschen geschwollen, Facelift sieht toll aus nach 3 Monaten, da ist ein Großteil der Schwellung raus. Diese Puffiness, diese leichte Schwellung, die aber noch im Gesicht ist, wie wenn man viel getrunken hat und wohl genährt ist, die lässt das Gesicht dann in Anführungszeichen strahlen. Ja, es ist genug Volumen im Gesicht von der zusätzlichen noch bestehenden postoperativen Schwellung. Und dann irgendwann ist das alles abgeheilt, nach einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr. Und dann kommen eben die Sachen durch, die unsere Alterung auch und im Besonderen im Gesicht eben ausmachen. Ja, die Hautdicke, die lässt sich nicht komplett zurückdrehen. Das Volumen im Gesicht lässt sich nicht komplett ändern. Viele Sachen sind einfach so nicht möglich und werden möglicherweise nie machbar sein. Und Patientinnen und Patienten darauf, vor einem solchen Eingriff schon darauf vorzubereiten. Da sind wir beim Thema Erwartungsmanagement, ein ganz wichtiges Thema in meinem Bereich. Das sehe ich als ganz wichtige Aufgabe an, damit wir auch dann zufriedene Patienten haben, die wissen, worauf sie sich einlassen, keine übertriebenen Erwartungen haben, realistische Vorstellungen davon haben, was da passiert und möglicherweise manchmal eben auch Patienten herauszufiltern oder dahingehend zu beraten, zu sagen, wissen Sie was, ich fühle mich nicht wohl, Sie zu operieren, weil ich nicht den Eindruck habe, dass Sie am Ende damit zufrieden sind.
Machst du das
gar nicht so selten?
Sagst du das?
Ja, ja. Ja. Das ist gar nicht so selten. Weil man im Gespräch einfach spürt, dass zum einen relativ viel Druck besteht bei diesen Patientinnen und Patienten, eine gewisse Erwartung da ist und schon so durchdringt, dass wenn diese Erwartung nicht befriedigt wird, dann die Enttäuschung groß ist, jetzt mal ganz, ganz plakativ oder platt gesagt. Und das herauszufiltern, erspart mir am Ende Ärger, ja, der Rechtfertigung möglicherweise,
ja.
Und spart aber auch den Patientinnen und Patienten Ärger. Das sehen die häufig nicht so. Aber nichts ist doch schlimmer, als wenn du dich irgendwie operieren lässt, da eine Wahnsinnserwartung hast und stellst dann danach fest, verdammt, mein Leben hat sich irgendwie auch nicht geändert. Habe immer noch denselben Partner, denselben Job, bin immer noch genauso unglücklich. Nichts hat sich verändert und ich dachte doch eigentlich, dass diese Art der Veränderung der Halsbringer ist und sich alles zum Positiven wendet. Und das ist auch dann eben ein Bereich, der irgendwann pathologisch werden kann. Und wir sehen, da gibt's ganz neue Daten, die ich gerade erst gelesen habe, gibt's Daten, die zeigen, dass in plastisch-ästhetischen Praxen sind irgendwie 16, 17, 18% der Patienten hinkommen, die da hinkommen. Also jeder fünfte ist an der Grenze einer Dysmorphophobie, also einer Körperschemastörung mit einer übersteigerten, auf der einen Seite Erwartung und einer krankhaften Selbstwahrnehmung aufgrund eines Makels oder der als solcher eben
ja, oder auch aufgrund dessen, was einfach vorgelebt wird von außen, diese ganzen Bilder, die ganzen Geschichten, dieser ganze Druck, der von draußen ja auch in irgendeiner Form entstanden ist. Ich finde es auch nicht einfach auszuhalten, weil ich glaube, besonders als Frau, ich glaube, bei Frauen ist es wesentlich mehr als bei Männern, stimmt das? Also dieser Druck, dem nachzugeben, was als Schönheitsideal von Frau erwartet wird.
Also so wie ich es erlebe, grundsätzlich haben wir so eine 80-20 Häufigkeit.
Das hat sich auch nicht verändert,
in der Nachfrage.
Oder was?
Genau, hat sich gar nicht besonders, also zumindest bei mir in der Praxis in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren, nicht sonderlich verändert. 80-20 in etwas, kommt natürlich auch immer darauf an, was du für ein Spektrum an Operationen anbietest. Und was ich da aber manchmal erlebe, ist, dass, also um das nochmal von vorne zu sagen, die allermeisten Patientinnen und Patienten sind Menschen wie du und ich und im Ticken ziemlich normal, sag ich mal so. Ja, die haben realistische Vorstellungen und Erwartungen und der Bereich derer, die problematisch sind oder die wir als problematisch einschätzen, ist schon eher klein, glücklicherweise, zumindest in meinem Patientenkollektiv, was zu mir kommt. Und ich erlebe aber manchmal, und das würde ich fast in einem höheren prozentualen Anteil bei Männern sehen, Männer, die, wenn sie denn dann schon den Weg machen zum ästhetisch-plastischen Chirurgen, sich dann schon sehr, ich sag mal, genau beraten lassen und sehr besorgt sind mit sich, sage ich mal ganz vorsichtig. Mehr als es das große Kollektiv der Frauen manchmal ist. Das nehme ich schon so wahr, aber auch das ist nicht gebenchmarkt, nicht gemessen, nicht gezählt, sondern einfach nur so ein Gefühl von mir. Ja, dass wenn Männer so einen Weg gehen wollen, dann sind sie schon sehr, sehr, sehr besorgt mit sich.
Aber also egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ich glaube, da muss ja ein riesen Leid auch dahinter stehen. Was machen denn die Leute? Also wenn jetzt zum Beispiel bei dir sind und du erkennst es und du sagst, ich operiere nicht, weil ich glaube einfach, dass sie mit dem Ergebnis, egal wie es ausschaut, nicht zufrieden sind, aufgrund dessen, was sie mir eben erzählt haben. Wie gehen die Menschen damit um? Die gehen doch wahrscheinlich zum Nächsten.
Genau. Und auch das sage ich dann gerne. Ja, das heißt, wenn das so gefeedbackt wird, wie du es gerade gesagt hast, dann.
Das machst du, oder?
Genau, dann höre ich häufig von den Patientinnen und Patienten, aber ich bezahle ihnen doch Geld dafür. Warum machen sie das nicht? Ich habe jetzt 8 Wochen auf einen Termin gewartet. Jetzt will ich das. Und sie sagen, ich operiere sie aber nicht. Und dann sage ich 2 Sachen. Zum einen, ich darf mir genauso aussuchen als Behandler, wen ich operiere, wie Sie sich den Behandler aussuchen dürfen, aus freien Stücken, von dem Sie sich behandeln lassen. Und das Recht räume ich mir selber eben auch ein, zu sagen, ob ich mich wohlfühle mit der Operation. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es mir da nicht ums Geld geht und ich aber genau weiß, natürlich steht Ihnen frei, gehen Sie zum anderen Behandler, der macht das möglicherweise auf alle Fälle.
Große Wahrscheinlichkeit.
Das ist nicht an mir sozusagen zu entscheiden, sondern das müssen Sie am Ende mit Ihrem eigenen Leidensdruck, das finde ich einen ganz wichtigen Begriff, den du auch gerade genannt hast, müssen Sie an Ihrem eigenen Leidensdruck auch überprüfen, wie wichtig Ihnen das ist. Und das ist, der Leidensdruck ist auch häufig etwas, was dann am Ende die Motivation zu so einer Operation triggert, weil ich habe häufig Patienten, die haben zwar ein grundsätzliches Interesse, aber der Leidensdruck ist noch nicht so groß. Gerade wenn es um Facelift-Chirurgie auch geht, um größere Operationen, die einfach spüren, das fühlt sich noch nicht richtig an. Ich bin da noch nicht so weit, es interessiert mich zwar, ich möchte grundsätzlich mal wissen, was könnte man denn da machen, sollte ich diesen Leidensdruck einmal verspüren. Aber ich bin bei weitem noch nicht so weit zu sagen, ich lege mich da 6 Stunden auf dem OP-Tisch und lass so eine Prozedur machen, weil Unsicherheiten bestehen, weil vielleicht das in den Job nicht reinpasst, weil ich brauche ein bisschen Zeit danach, um mich zu erholen, weil das Budget nicht passt. Unterschiedlichste Gründe. Und ich den Patientinnen und Patienten dann sage, okay, erst wenn sie wirklich den Eindruck haben, sie gehen mit Freude in so einen Eingriff und der Leidensdruck, auch wenn das ein großes Wort ist, ist da und die Motivation ist da und man sagt, okay, ich bin bereit, mich diesen Risiken auszusetzen. Klar gibt's Risiken bei allen Sachen. Dann ist meistens der richtige Zeitpunkt. Also so eine Art Intuition, die ich spüren möchte von den Patienten, dass sie sagen, okay, das passt jetzt so für mich.
Ich würde gerne so ganz kurz anreißen, die häufigsten Operationen, die du machst in dem Alter, also bei Menschen über 50, weil also was da für ein Wunsch dahinter steht, das ist, glaube ich, einfach wirklich der, jünger auszuschauen, also dem Alter in irgendeiner Form ein Schnippchen zu schlagen, wobei man da ja auch mal dahinter gucken soll, ob man einfach dem Alter davonrennen möchte und dem nicht in die Augen schauen mag. Das ist so die eine Sache. Und trotz allem auch dieser Druck, der von außen da ist, also dass das fast jeder gefühlt machen lässt, etwas jünger auszusehen. Also A, welche sind es? Welche machst du am häufigsten? Und vielleicht ganz kurz, weil es sind ja schon so einige, dass du sagst, darauf achten und darauf achten, dass wir wirklich mal ganz kurz die angerissen haben. Ich glaube, ist es die Oberlidstraffung, die am häufigsten gemacht wird? Ist das richtig?
Ja, also tatsächlich ist die Oberlidstraffung eine sehr häufige Operation. Warum? Weil sie jeden betrifft, Männer wie Frauen, in einem gewissen Alter. Man darf immer nicht außer Acht lassen bei der Oberlidstraffung, dass für diese ästhetische Einheit, wir nennen immer gerne so bestimmte Blöcke quasi, die zusammengehören, die man nicht isoliert voneinander betrachten kann. Mhm. Zu dieser ästhetischen Einheit Oberlidregion gehört auch immer die Augenbraue mit dazu. Also das heißt, man kann das eine nicht ohne das andere eigentlich betrachten. Das heißt, was diese Region angeht, ist es zum einen etwas, was jeden von uns betrifft. Ja, wir kriegen alle oder die allermeisten irgendwann etwas Hautüberschuss auf den Oberlidern. Und bei uns allen sinkt auch die Augenbraue ein klein wenig ab. Und diese Kombination von OP, Entfernung von Hautüberschuss auf den Lidern und oder einer Repositionierung der seitlichen Augenbrauenregion, das ist was sehr Häufiges. Wie gesagt, weil es beide Geschlechter oder alle Geschlechter betrifft und zudem zugänglich ist für die Leute. Das heißt, das ist keine so große Operation. Das spüren die Menschen auch ganz gut, dass es jetzt nicht so was Großes ist. Es ist deshalb auch nicht so teuer. Auch ein Thema. Und ja, das heißt, budgetäre Gründe sind ein großer Trigger.
Macht auch viel, ne? Diese OP.
Also und ist total effektvoll.
Die ja, macht wirklich irgendwie ganz viel von Frische und
ja. Und weniger ist Müdigkeit. Auch das häufig einfach auch nicht zu sehen oder auffällig. Ja, und das ist wirklich auch interessant. Wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, auch und gerade bei der Oberlidstraffung öffnen sich manche Augen schon deutlich nach der Operation, sodass manchmal Patientinnen und Patienten auch im ersten Moment erschrecken und denken, oh, das hat ja schon auch wirklich einen Effekt. Das Umfeld merkt aber auch gar nichts. Und dann sagen die, Mensch, siehst du nicht, ich habe mir die Oberlider operieren lassen. Und dann sagen die, selbst enge, bekannte Freunde, manchmal die Partner, sagen, also ich sehe wirklich überhaupt nichts. Und dann, deshalb sind Vorher-Nachher-Bilder enorm wichtig in meinem Bereich. Mhm. Wenn man das Vorher- und Nachher-Bild nebeneinander legt, sieht man diesen deutlichen Unterschied. Aber der Unterschied geht unter in der gesamte Wahrnehmung des Gesichtes von unserem Gegenüber. Und so dass dann dass es schwierig ist, überhaupt festzustellen, was ist da überhaupt passiert. Und dieser Effekt geht bis zum Facelift, wo ich am ganzen Gesicht eine ganze Menge mache. Und selbst da, auch die Patienten sagen dann nach 3, 4, 5 Monaten, wenn es dann heißt, vor 2 Monaten hat es mir irgendwie noch besser gefallen, jetzt habe ich den Eindruck, jetzt wäre ich ja doch schon wieder älter. Vorher-nachher Bilder angucken, ja, und dann sagen die Patienten, oh Gott, ja, so sah ich mal aus. Mhm. Und trotzdem hat das Umfeld das nicht in irgendeiner Art und Weise kommentiert. Und das finde ich den wichtigen Punkt, ja, dass es wirklich Sachen sind, die von außen nicht auf den ersten Blick zu sehen sind, weil sonst finde ich sie persönlich nicht so gelungen.
Ich möchte dir kurz etwas sagen, bevor wir weitermachen. Falls du immer als erstes von neuen Folgen erfahren willst und keine News rund um das Älterwerden verpassen möchtest, dann trag dich doch jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu, den findest du ganz einfach in der Beschreibung dieser Folge. Klick gerne den Link, denn dort läuft aktuell vielleicht auch gerade ein Gewinnspiel und deswegen lohnt es sich natürlich dann doppelt mitzumachen. Du arbeitest auch gerade an einem Buch, ne, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt.
Tatsächlich.
Du hast einen Arbeitstitel, den finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Weißt du ihn zufällig jetzt auswendig, wie der Arbeitstitel ist?
Der Arbeitstitel, der hat zumindest eben Untertitel. Ich möchte gut aussehen, aber nicht operiert.
Ganz genau.
Ja. Und du sagtest ja auch, dass der dir ganz gut gefällt.
Absolut, ja.
Der sich exakt an dieser Schnittstelle eben bewegt zwischen, was gibt's denn überhaupt für Operationen? Die meisten Patientinnen und Patienten bei der Masse, die es heutzutage ja gibt, an Behandlungen sind völlig orientierungslos.
Ja.
Und dieser innere Dialog, diese Entscheidung zu treffen, brauche ich das? Will ich das überhaupt? Muss ich das machen? Darf ich das machen? Das sind alles so Themen, die finden ja eigentlich außerhalb meiner Praxistüren statt, im Inneren der Patientinnen und Patienten. Und das so ein bisschen mit zu beleuchten und vielleicht zu helfen, Entscheidungen zu treffen in die Richtung und im besten Fall vielleicht sich sogar zu entscheiden, gar nichts zu machen, finde ich super. Ich treffe manchmal Patientinnen, die zu mir kommen, die sagen, Mensch, wissen Sie was, ich bin jetzt 50 geworden, jetzt dachte ich, gehe ich mal zum plastischen Chirurgen und jetzt sagen Sie mal, was würden Sie bei mir machen? Und dann sage ich immer, ja, ach, wissen Sie, ehrlich gesagt, was stört Sie denn? Und dann habe ich nicht selten Antworten, wo die Frauen oder Männer sagen, naja, ich weiß nicht, hier an den Augenbrauen oder ach, ich habe auch 20 Kilo Gewicht verloren, der Bauch vielleicht. Und mein Satz ist dann immer, wissen Sie was, wenn Sie nicht genau sagen können, was Sie stört, brauchen Sie doch nichts machen. Mhm. Nö, also wirklich stören tut mich eigentlich nichts. Und dann sage ich, super, dann ist unser Beratungsgespräch fertig. Sie brauchen wirklich überhaupt nichts an irgendeiner Behandlung an sich vornehmen zu lassen, wenn sie nichts stört. Warum ja. auch? Ja. Völliger Quatsch. Das heißt, ich bestärke Menschen, die auch in Beratungsgesprächen feststellen, ist ihnen zu teuer, ist ihnen vielleicht zu viel an Aufwand. Da bin ich der Letzte, der sagt, naja, dann machen wir vielleicht ein bisschen weniger oder machen was anderes, wenn ich nicht glaube, dass das ein gutes Ergebnis bringt, sondern sage, super, dann am besten nichts machen und am besten, wenn Sie nächstes Mal einen Gedanken dran haben, denken Sie an was anderes und nutzen Ihre Energie für sinnvollere Dinge als eine blöde Schönheitsoperation.
Aber sag mal, du berätst schon, oder? Oder hörst du nur hin und sagst dann,
du berätst schon,
wenn du merkst, da ist jetzt jemand, der möchte wirklich was machen,
ja.
Dann sagst du schon, also da könnten man dies und jenes machen. Also Absolut. Wir waren jetzt schon mal beim Oberlid, da hast du schon mal gesagt, dass das was ganz, also die häufigste Operation ist und dass die sehr effektiv ist von dem unsichtbaren Sichtbaren, also oder umgekehrt. Wie sieht's als nächstes aus? Ist es das Facelift oder ist es die Unterlidstraffung? Zum Beispiel.
Wir können es ja mal so ganz systematisch sozusagen von oben nach unten durchgehen,
ja.
Was so Operationen
wären. Ich
will es
auch mal wissen, weil genau. Ich weiß, das ist alles viel zu ungenau. Es ist nicht mein Büro, also nicht meine Spezialisierung und ich würde gerne ein bisschen mehr darüber wissen.
Ja, sehr gerne. Also wir fangen mal an mit den tatsächlichen Möglichkeiten der Operationen, die es so gibt, die man häufig macht. Oder am häufigsten sind, von oben nach unten. Das heißt, man könnte einen Stirnlift machen. Das heißt, die Stirn anheben und glätten. Man könnte die Augenbrauen repositionieren. Man könnte die Oberlider straffen. Man könnte die Unterlider straffen. Man könnte den Wangenbereich straffen, also das heißt anheben. Man könnte die Nase verändern. Ja. Man könnte den langen Weg zwischen der Nase und der Oberlippe, der manchmal, wenn man älter wird, immer länger wird, verkürzen. Man kann sich um die Kieferlinie kümmern. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, weil die Kieferlinie von zwei Seiten beeinflusst wird, kann man ganz grob sagen. Einmal von der Problematik im Bereich der Wangen, zum anderen von der Problematik des Halses, was alles im Hals passiert. Am Hals passiert, die Kieferlinie verschwimmt so ein bisschen und wenn man älter wird, hat man den Eindruck, Hals und Gesicht wachsen so ein bisschen zusammen. Ja.
Ja.
Und dann kann man sich um die Ohren kümmern, abstehende Ohren, ausgehängte Ohrläppchen, die Lippenform an sich, beziehungsweise die Lippenfülle, besser gesagt, sind auch so Themen. Das wären jetzt alles Dinge, die ich operativ bedienen kann mit größeren oder kleineren Operationen. Und was man dann immer nicht vergessen darf, ist, dass alles, was wir machen, häufig oder wenn nicht sogar immer nur Teilaspekte einer Behandlung sind. Soll heißen, ich werde mit einem Facelift nicht alle Probleme lösen können. Warum? Weil es viele Parameter gibt, wenn wir älter werden, die durch einen Facelift einfach nicht gelöst werden.
Was wird beim Facelift eigentlich wirklich gemacht?
Sag ich dir gleich, genau. Ja. Was ich noch vorschieben möchte, ist, dass eine Trennung ganz wichtig ist, nämlich wir haben die von außen sichtbare Haut als Organ, die allem aufsitzt sozusagen, alles andere überdeckt und alles, was die Hautqualität selber angeht, die Dicke der Haut, die Porigkeit der Haut, die Elastizität der Haut, der Feuchtigkeitszustand der Haut, die Färbung der Haut, die kleinen Fältchen in der Haut, sind alles Sachen, die löst mir kein Facelift. Da geht es um die Hautqualität an sich. Und die Hautqualität ist ein ganz, ganz großer Parameter für die Wahrnehmung am Ende eigentlich, auch nach einem Facelift. Und wenn ich mich darum nicht auch kümmere in dem Sinne oder es zumindest bespreche mit den Patientinnen und Patienten, dann sind die möglicherweise enttäuscht, weil sie denken, sie können es ja auch nicht wissen vorher, dass wenn ich eben hier einmal irgendwo dran ziehe, dass dann diese ganzen Probleme, die ich gerade angesprochen habe, die Haut selber als Organ betreffen, dass die auch einfach mitgelöst sind. Und das ist mitnichten der Fall. Das heißt, wir haben häufig die Situation, dass wir eben aus verschiedenen Blickwinkeln behandeln müssen. Und das heißt, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was macht man eigentlich beim Facelift? Dieser Begriff Facelift erstmal immer nur ein Überbegriff ist. Und wenn man das sich genauer betrachtet, ein Facelift, so wie wir es als Behandler dann umsetzen, eine Art Baukastensystem ist. Das heißt, ein Facelift kann sämtliche Sachen, die ich gerade besprochen habe oder angewähnt habe, mit in eine Behandlung nehmen, inklusive der Behandlung der Hautstruktur, wenn ich, was weiß ich, am Ende von einem Facelift noch eine CO2-Laserbehandlung des Gesichtes mache oder einen Needling mit Nanofett, also Sachen, wo ich zusätzlich auch noch die Hautstruktur mit beachte. Das heißt, das kann ich alles in eine Behandlung packen und habe dann ein Facelift mit diesen ganzen Anteilen. Und ein Facelift kann aber möglicherweise auch nur sein, den Wangenbereich ein bisschen anzuheben, weil alles andere nicht notwendig ist, nicht besprochen ist, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, der Begriff Facelift ist wahnsinnig plakativ erstmal. Und dann gibt es eine zusätzliche Bestimmung des Facelifts mit einem Wort, was ein unglaubliches Buzzword geworden ist in den letzten, ich würde mal sagen, 5, 6, 7 Jahren, das sogenannte Deep Plane Facelift. Und das Deep Plane Facelift ist als Wort so ein Standard geworden, mit im Vergleich zu allen anderen Facelift-Techniken unfassbar
groß
sind.
Was meint es denn als Begriff, dieses Deep Plane?
Das Deep Plane Facelift ist eine Lifting-Technik, die so als wissenschaftliche Beschreibung quasi, als Veröffentlichung der Technik zum ersten Mal 1990 von einem amerikanischen Chirurgen, Sam Hammer, beschrieben wurde. Niemand auf dieser Welt operiert das mehr in dieser Form, wie er es beschrieben hat. Ja, das heißt, das Deep Plane Facelift wird in der Form, wie es beschrieben wurde, eigentlich nicht mehr operiert, sondern wir haben es jetzt mit Weiterentwicklung, Veränderungen zu tun. Der damalige Autor selbst hat das Jahre später revidiert und hat gesagt, war keine so gute Idee. Nichtsdestotrotz ist dieser Name von 1990 quasi, wurde dann eben auch modifiziert, verändert und irgendwie Ende der 2010er Jahre schlägt dieses Wort auf einmal durch bei Google und auf der Welt und jeder möchte nur noch ein Deep Plane Facelift haben. Kein Patient weiß, was das genau ist. Viele Ärzte wissen nicht genau, was es ist, kennen möglicherweise auch die historischen Hintergründe gar nicht. Und es ist mittlerweile so weit gekommen und das ist tragisch bis traurig. Das Gemeine ist ja, weder ich noch der Patient noch wer auch immer kann sehen, wenn ich ein Facelift-Ergebnis sehe, was wurde da eigentlich gemacht. War das ein Deep Plane Facelift oder irgendwas anderes, eine andere Technik? Das heißt, du kannst heutzutage, und das haben mir Kollegen auch schon so sozusagen gesagt, die operieren gar keinen Deep Plane Facelift, aber schreiben drauf Deep Plane Facelift, weil sonst können sie es nicht verkaufen. Ja, das heißt, das ist ein Begriff, der so wichtig geworden ist. Die Patienten fragen aktiv nach einem Deep Plane Facelift. Und dann bist du gut beraten als Behandler, wenn du sagst, ja, machst irgendwas anderes. Sieht sowieso gar niemand. Du kannst ja sogar was anderes in den OP-Bericht schreiben. Das heißt, das sind so Sachen, die klingen erstmal plakativ eben gut, beeinflussen aber unsere Arbeit enorm. Grundsätzlich, dass Deep Plane Facelift hat verschiedene Techniken oder vereinigt am Ende verschiedenste Techniken heutzutage unter sich, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind, wo dann auch wieder der Business-Gedanke oder Marketing mit reinkommt. Das heißt, das wird gerne kombiniert mit Zusätzen, die besonders catchy klingen, wo Leute drauf aufspringen. Manchmal ist der Eigenname von einem Chirurgen mit dabei, der Marketing macht und sagt, okay, wenn ich jetzt noch meinen Eigennamen dazu bringe, dann ist das Branding für diese Technik, die ich da anbiete, noch besser. Ja, darf man auch immer nicht vergessen, weil unser Bereich ist ein Business und da wird verkauft am Ende, wird ein Produkt verkauft, ist eine Dienstleistung. Und von daher ist es für die Patientinnen und Patienten unheimlich schwierig zu differenzieren, was damit gemeint ist. Aber ich kann es gerne, wenn du magst oder wenn Zeit ist, mal kurz anreißen, was damit gemeint ist.
Ja, entweder wirklich nur ganz kurz anreißen, aber ich würde eigentlich gerne wissen, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, worauf müssen die denn achten? Also was fragen die denn am besten, wenn jetzt jemand zum Facelift, zu einem Schönheitschirurgen oder Chirurgin geht und sagt, ich hätte das gerne?
Die beste Antwort finde ich persönlich eine, die dieses Mystische aus dem Begriff Deep Plane Facelift etwas herausnimmt und von vornherein gleich sagt, es gibt unterschiedlichste Facelift-Techniken und abhängig vom Chirurg, wie dem das von der Hand geht, werden viele Techniken, die möglicherweise auch keine Deep Plane Technik sind, ein gutes oder sehr gutes Ergebnis, mit dem Patientinnen und Patienten zufrieden sind, ergeben und erreichen. Das heißt, die Technik ist das eine, ja, aber es ist nicht der heilige Gral, eine bestimmte Deep Plane Technik zu operieren, damit dieses Ergebnis über alle Zweifel erhaben ist und viel, viel besser ist und Patienten viel, viel zufriedener macht als andere Techniken. Dafür gibt's weder irgendeine wissenschaftliche Grundlage noch für mein Dafürhalten eine Begründung, die dem sonst irgendwie standhalten
Operierst
würde.
Du unterschiedlich bei deinen Facelifts, die du anbietest, je nachdem, wer da operiert wird?
Ja, also wir haben eine gewisse Individualisierung natürlich immer bei jedem Patienten, bei jeder Patientin und bei jedem Patienten, die es betrifft. Das heißt, man individualisiert schon grundsätzlich. Die Techniken, die wir anwenden, sind dann aber oft sehr ähnlich. Meine Facelift Journey, wenn man das so sagen möchte, ist eine, die gar nicht so selten ist und häufig ist. Wenn wir beginnen, Facelifts zu operieren, bekommen wir oft leichtere Techniken gezeigt von denen, die uns das beibringen, die nicht Deep Plane sind. Mhm. Muss man vielleicht ganz kurz zu ausholen. Wir ziehen nicht nur an der Haut, um nicht zu sagen, wir ziehen besser gar nicht an der Haut. Das heißt, moderne Facelift-Techniken sind keine Techniken, bei denen man einfach ein bisschen an der Haut zieht, weil die Haut immer wieder nachgeben wird. Ich erkläre das immer gerne mit dem schwangeren Bauch bei der Frau, der, wenn das Kind wächst, immer in Phasen sozusagen sehr stark spannt, weil das Kind gerade eine Wachstumsphase hat, dann spürt diese Haut diese Scherkräfte auf sich oder an sich, diese Spannung, und produziert Haut nach. Und dann sagt die schwangere Frau, oh ja, jetzt im Moment, Spannung ist weg, Bauch ist wieder schön weich geworden, bis das Kind weiter wächst. Genau das passiert, wenn ich im Gesicht an der Haut ziehe. Ja, wenn ich, so wie wir beide hier gerade zusammensitzen, findet unsere Gesichtshaut die Stellung perfekt. Sobald ich hier ein bisschen an der Haut ziehe, wird die Haut merken, ein bisschen zu viel Spannung drauf, muss ich wieder nachgeben. Das heißt, bei allem, was manchmal so als Mini-Lift oder ähnlichem verkauft wird und nur an der Haut gezogen wird, habe ich kein gutes Ergebnis am Ende, beziehungsweise sehe nach einem Jahr möglicherweise aus wie zuvor. Im besten Fall, im schlimmsten Fall habe ich dazu auch noch eine verbreiterte Narbe, weil viel zu viel Spannung auf die Naht gegeben wurde. Das sollte eigentlich nicht mehr Thema sein heute in den OPs dieser Welt, wenn es um Lifting-Techniken fürs Gesicht geht. Leider ist die Realität anders, muss man sagen. Und das heißt, wir haben mittlerweile auch schon lange, seit 40 Jahren mindestens, verstanden, dass wir nicht an der Haut ziehen dürfen, sondern an den Geweben, die da drunter sind. Und da gibt es eine Schicht, die ist vielen tatsächlich auch, die bei mir in die Praxis kommen, schon vorher durch die Recherche bewusst. Eine Schicht, die zwischen den tiefen Strukturen des Gesichtes sitzt, also letztendlich dem Knochen, dem Kaumuskel, der Ohrspeicheldrüse und der Haut selbst, und das ist das sogenannte SMAS, nennt sich das, die SMAS-Schicht, nennt sich superfizielles muskuloapaneurotisches System, braucht sich niemand merken, aber diese sogenannte SMAS-Schicht, die enthält ein bisschen Fettgewebe, Bindegewebestrukturen, die mimische Muskulatur ist da teilweise drin, und diese Schicht straffen wir. Und ob ich diese Schicht jetzt straffe direkt, wenn ich unter die Haut gegangen bin und dann so eine Art Raffnähte in diese Schicht mache, um sie zu stabilisieren und zu raffen. Das nennt sich dann SMAS-Plikatur-Technik. Das wäre die einfache Technik, vordergründig einfachere Technik, wo auch junge Kolleginnen und Kollegen herangeführt werden an diese Technik, weil sie einfacher auszuführen ist. Das ist die Möglichkeit, die ich habe. Oder ich gehe, und jetzt kommen wir wieder zu dem Begriff, in die Deep Plane. Das heißt, ich hebe auch diese Schicht noch an, nicht nur die Haut, sondern auch dieses sogenannte SMAS, und gehe da drunter in tiefere Gebiete des Gesichtes. Und das nennt sich dann ein Deep Plane Zugang, eine Deep Plane Technik. Und die kann ich jetzt unterschiedlichst ausführen.
Okay.
Und ja, vielleicht belassen wir es dabei, weil es da sehr kompliziert wird. Aber genau das sind die Sachen, die ich dann natürlich, wenn Patientinnen und Patienten dazu bereit sind, auch bespreche. Vielleicht noch ein letzter Zusatz: Wenn es dann um den Hals geht, wird es noch mal viel komplexer. Weil der Hals ist, was die Schichtung von Muskulatur, Kieferspeicheldrüse, Fettansammlung tief unter der Muskulatur angeht, so komplex, oft falsch verstanden, muss man sagen, dass er eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt in der Beratung der Patientinnen und Patienten. Bis zu dem Punkt sogar, wo es ganz häufig ist, dass Patienten ihren Hals und ihre Kieferlinie eigentlich viel negativer beurteilen oder viel schlimmer finden als alles andere in ihrem Gesicht. und das häufig ein Aufhänger ist für ein Gespräch, die Problematik des Halses.
Sehr schön. Also es gibt jetzt noch andere Operationen, aber ich glaube, da sollten wir jetzt nicht nochmal so detailliert drauf eingehen, weil das würde vielleicht dann doch den Rahmen sprengen. Mhm. Es gibt dann ja noch die Bruststraffung, die auch ganz häufig, glaube ich, durchgeführt werden, auch bei Frauen in dem Alter. Fettabsaugung und Bauchstraffung, das sind so die meisten oder die häufigsten Operationen. Ist das richtig?
Ja.
Habe also ich was vergessen?
Wenn es tatsächlich um die Häufigkeit von Operationen grundsätzlich geht, ist das Facelift, wo wir jetzt gerade länger drüber gesprochen haben, relativ weit hinten. Das ist im Kommen, ja, weil die Patientinnen und Patienten merken, dass konservative Sachen,
genau,
Hyaluron und
ja,
Co.
Ja.
Vielleicht doch nicht die Lösung für alle Probleme sind, wenn es ums Älterwerden ins Gesicht geht. Also das heißt, Facelift auch aufgrund der Länge der OP, der Ausdehnung und der Kosten, reiht sich da eher weiter hinten ein. Fettabsaugung, Brustvergrößerung der Frau. Ja, das sind so mit die häufigsten, und die Nasenoperationen. Das sind weltweit sicherlich die häufigsten OP bei der Fettabsaugung, einfach deshalb, weil das auch wieder Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Ja. Das heißt, einfach an schieren Zahlen ist das sehr häufig. Und bei der Frau ist es definitiv die Brustvergrößerung vor allen anderen Möglichkeiten, die Brust zu straffen oder kleiner zu machen. Ja, das sind sicherlich die häufigsten OPs, und die Nase tatsächlich auch, weil durch unterschiedliche Ethnien auch tatsächlich die Nase in größeren Kollektiven oft sehr ähnlich, in Anführungszeichen, problematisch ist und deshalb wirklich wahnsinnig häufig operiert wird.
Ganz ehrlich, wie oft geht was schief?
Glücklicherweise seltener, als man denkt. Ja, also es ist so, dass wirklich dramatische Komplikationen, wie man es manchmal liest, Tod durch Fettabsaugung oder solche Sachen.
Ja,
das passiert, wenn man sich dann solcher Fälle aber nähert oder sie genauer betrachtet und dann sieht, was waren das für Umstände, in denen das passiert ist, was wurde vielleicht alles missachtet, auch im Prozess der Durchführung, auf chirurgischer Seite, auf anästhesiologischer Seite, wie auch immer, dann sind es menschliche Fehler, die gemacht werden, zum einen, aber auch die, selbst wenn man keine menschlichen Fehler hat, die in so eine Gleichung mit reinkommen, kann es immer wieder auch schicksalshafte Verläufe geben, die man nicht beeinflussen kann, die man nicht in der Hand hat. Ja, und was geht schief, ist natürlich auch, ich habe jetzt gleich das Schlimmste genommen, ja, dass man aus quasi verstirbt bei so einer Operation.
Aber das ist ja wirklich äußerst selten.
Äußerst selten,
aber es gibt ja andere Dinge.
Es gibt andere Dinge, die schief gehen können, und die werden dann wieder, und da sind wir wieder im Bereich der subjektiven Wahrnehmung, sind werden ganz unterschiedlich von Patientinnen und Patienten eingeschätzt. Mhm. Das heißt, ich habe manchmal die Situation, dass wir eine Operation gemacht haben und die, finde ich persönlich, ist sehr gut geworden. Vielleicht würde ich sogar sagen, also so gut ist es noch nie gewesen. Ja, das finde ich ein tolles Ergebnis. Selbst mein Kollege in der Praxis sagt, oh, das sieht ja klasse aus, und das würde jetzt objektiv von vielen plastischen Chirurgen als ein gutes Ergebnis bezeichnet werden. Patientin oder Patient, total unzufrieden, findet es furchtbar. Und dann gibt es genau das Gegenteil, ja, dass ich denke, finde ich jetzt nicht so ein tolles Ergebnis. Patientin oder Patient, total zufrieden, total glücklich
also
mit dem Ergebnis.
Geht es ja nur um die Einschätzung des Ergebnisses, aber so richtig, dass da was schief läuft, was weiß ich, beim Facelift zum Beispiel, der Gesichtsnerv gelähmt wird oder sowas. Ist das noch häufig oder ist es?
Glücklicherweise so nicht. Tatsächlich im Promillebereich anzusiedeln. Mhm, ja, also das ist selten. Vor allen Dingen eine dauerhafte Nervenschädigung ist sehr, sehr selten, aber nicht auszuschließen. Und da sind wir natürlich auch an einem Punkt, wo es in Richtung Verantwortungsübernahme geht, was ein schwieriges Thema ist, weil ich persönlich nachvollziehen kann, dass natürlich ein Patientin oder Patient bei so einem Eingriff ungern die Verantwortung für übernehmen möchte, was da passiert. Und am Ende gerne dann sagt, na ja, der Chirurg hat da was falsch gemacht, egal was am Ende rauskommt. Nichtsdestotrotz ist es eben auch manchmal so, dass keine menschlichen Fehler, wie eben schon gesagt, wirklich dahinter stecken und dass es einen schicksalshaften Verlauf einer Entzündung genommen hat, dass wir manche Sachen einfach auch nicht beeinflussen können, wie sich Gewebe verhält nach einer Operation. Und da kann es manchmal wirklich sein, dass wir als Ärzte, als Behandler dann sehr viel Unmut abbekommen. Und ich dann auch immer gerne daran appelliere, dass das ein gemeinsamer Vertrag ist, den wir da geschlossen haben. Und dass wir klären schon wirklich und wir sind auch von Gesetzes wegen gehalten, sehr radikal aufzuklären für solche Operationen. Und am Ende setzen wir da beide unsere Unterschrift drunter. Und da gehört für mich auch die Akzeptanz einer Verantwortungsübernahme auf Seiten des Patienten mit dazu. Ja, ich tue mein Bestmöglichstes und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich auch dafür gerade stehen. Aber wenn dieser Fehler einfach so in der Weise gar nicht vorhanden ist, sondern das einfach ein Verlauf dessen ist, was so eine Operation bewirken kann. Und das steht seitenweise in diesen Aufklärungsbögen. Alles schicksalshafte Sachen, die wir nicht hundertprozentig in der Hand haben, dann müssen die Patienten das auch quasi mit einkalkulieren vorher, bevor sie die Unterschrift machen und nachher dann aber auch die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, okay, ich habe mich halt dafür entschieden. Ich wusste, dass das passieren kann, auch wenn ich es verdrängt habe. Und auch an dem Punkt tatsächlich kann es manchmal sein, dass ich sage, ich operiere sie nicht. Weil die Patienten, nachdem sie sich das alles durchgelesen haben, dann zu mir sagen, ja, aber bei Ihnen passiert das doch bestimmt nicht. Haben Sie das schon mal gehabt? Sage ich, nee, aber kann passieren. Es kann sein, dass Sie eine komplette Gesichtslähmung auf der einen Seite haben, nachdem ich operiert habe. Dann sagen die, ja, aber das passiert doch bei Ihnen. Und sie sagen, ich weiß nicht, ob das passiert. Es kann sein. Unfassbar unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Und wenn dann die Patienten sagen, okay, nee, da möchte ich aber von Ihnen die Garantie. Passiert, dann sage ich, dann müssen wir hier an der Stelle abbrechen, weil ich kann diese Garantie nicht übernehmen. Wir müssen uns hier die Verantwortung, ich sage es mal ganz plakativ, teilen mit dieser Unterschrift, die wir hier drunter setzen und dann lieber nicht machen. Ja. Es ist so, wie wenn man ins Auto steigt und ganz genau weiß, möglicherweise steigt man nicht mehr aus, weil irgendwas passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Wir sind es gewohnt, weil wir jeden Tag ins Auto steigen oder am Straßenverkehr teilnehmen. Wir können diese Wahrscheinlichkeiten besser abschätzen, weil wir sie kennen. Und bei so einer Operation, die man vielleicht nur einmal im Leben macht, können wir es halt nicht so gut abschätzen. Und dann finde ich es am allerbesten, dann lieber zu sagen, ich mache das lieber nicht. Es ist mir zu unsicher im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie ist denn deine Erfahrung nach solchen Eingriffen? Hast du das Gefühl, wenn du die Menschen wieder triffst, dass sie zufriedener geworden sind, dass sie glücklicher geworden sind, dass sich das tatsächlich gelohnt hat für sie, nachdem du mit ihnen sprichst? Weil es geht ja letzten Endes schon darum, einen Prozess aufzuhalten, der eigentlich natürlich weitergeht und dann mit dem Sterben endet. Und dieser Prozess wird ja da aufgehalten. Nichtsdestotrotz, wie geht es den Menschen danach, nach so einem Eingriff? Wie ist deine Erfahrung?
Sehr unterschiedlich. Und am Ende muss man da wahrscheinlich so eine Bell's Curve, so eine gaußsche Normalverteilung wieder heranziehen, weil wir erleben alle Extreme von vielleicht über die Maßen begeistert, euphorisch, bis hin zu extrem enttäuscht. Und tatsächlich, positive Nachricht dann dabei, das meiste siedelt sich eben in der Mitte an oder das häufigste ist, dass die Patienten doch eher, und auch wenn man da so internationale Daten sich anguckt, schon eher sehr bis deutlich zufrieden sind mit solchen Behandlungen. Ja, also das heißt oberhalb von 80-85%. Und die Ausreißer gibt's am Ende immer. Was das persönliche Glück angeht, ist das extrem schwierig festzustellen. weil da so viele Parameter am Ende zusammenkommen, die natürlich erstmal persönliches Glück ausmachen und natürlich auch von unserer Seite die Nachbetrachtung jetzt nicht so intensiv auf dieser Ebene stattfindet. Mhm. Ich bekomme gefeedbackt grundsätzlich eben, ob die Leute zufrieden sind mit der Operation oder nicht. Ja. Sind es initial, sind es möglicherweise 5 Jahre später aber auch noch. Kriegt man dann manchmal nicht mehr gesagt, ja, weil sie man die Patienten nicht mehr sieht, wie auch vielleicht nicht zur Nachkontrolle kommen. Also am Ende ist es schon so, dass ich zumindest in meinem täglichen Tun eine überwiegende Zufriedenheit wahrnehme. Sonst wäre es auch frustrierend für mich, glaube ich, den Job zu machen. Ja. Ja, also wenn ich immer den Eindruck hätte, ich habe nur Schere rein mit meinen OPs, Tag ein, Tag aus, und dann mache ich entweder was falsch oder zumindest nicht ganz richtig. Oder die Situation ist einfach so, dass Patienten mit meinen OPs nicht zufrieden sind. Auch da, wie schon angesprochen, gibt es immer objektive Perspektive und eine subjektive. Aber das erlebe ich nicht so, sondern zum einen erlebe ich in dem Kollektiv an Patienten, was zu mir kommt, dass das Menschen sind, wie vorhin schon gesagt, wie du und ich, die das sehr gut einschätzen können, auf was sie sich einlassen, bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen und die Risiken einschätzen können oder zumindest auf sich nehmen wollen. Und zum anderen, ja, der Anteil einfach derer, die nicht dafür geeignet sind, so eine Operation zu machen, doch sehr gering ist am Ende. Aber das ist ein großer Teil meiner Arbeit, genau diese herauszufiltern und nicht zu operieren.
Und was ist die Freude an deinem Job, an deinem Beruf?
Genau das Feedback am Ende. Ja,
das ist es dann
ja,
schon.
Ja, ja, das ist der Applaus, nachdem der Vorhang fällt, sozusagen. Okay. Ja, so kann man es auf die Kunst und Kultur oder so übertragen. Wenn einfach das ist ja ein Prozess, und wenn alles das, was wir besprochen haben, die Ängste und Nöte bei den Patientinnen und Patienten, dann behandelt sind, die Aufregung vor der OP, die ich bei jedem Patienten erlebe natürlich, wenn wir das gemeinsam durchlitten haben, wenn die OP gemacht wurde, wenn es keine Komplikationen gab, vielleicht sogar, wenn man Glück hat, wenig Schwellung und wenig Bluterguss, das sind auch so Parameter, ne? Habe ich bei jeder Operation, Schwellung und Bluterguss, immer unterschiedlich, Narbenheilung, sehr unterschiedlich. Wenn das dann alles einen sehr, ich sag mal, normalen Weg läuft und beide Seiten sagen, das war doch jetzt ein guter Prozess. Das finde ich, das ist dann die größte Befriedigung am Ende. Ja.
In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir eine Studie eingefallen. Und da habe ich mir wirklich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin aber auch noch nicht auf ein Ergebnis gekommen. Es gab eine Studie, die wurde von einer Ellen Langer, wie auch immer, in Harvard durchgeführt. Und zwar hatte diese Frau die Idee, dass sie sich jetzt 8 Männer aussucht, im Alter, glaube ich, von 70 oder zwischen 60 und 70, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, 70, aber da bitte nicht festlegen, aber die Studie gibt's. Und mit diesen 8 Männern geht sie in eine Umgebung, die sie in ihr 30 Jahre zurückbringt, also in ihr Leben mit Radio von vor 30 Jahren, Essen von vor 30 Jahren, die Möbel von vor 30 Jahren, Fernseher vor 30 Jahren, Zeitschriften vor 30 Jahren, Kleidung vor 30 Jahren, Bilder an den Wänden. In dieser Umgebung gibt es keine Spiegel, also die können sich nicht sehen. Und die haben also so gelebt, wie sie gelebt haben vor 30 Jahren. Die kannten sich wohl auch. Ich glaube, sie waren 60, wenn ich mir das jetzt überlege. Okay. Und 8 Tage lang haben die zusammen gelebt. Und danach wurden sie untersucht. Und weißt du, was da rausgekommen ist?
Nee.
Dass die deutlichst jünger geworden sind. deutlichst jünger von ihren Parametern. Es ist nur eine kleine Studie und ich hätte mir gewünscht, ich könnte jetzt große Zahlen bringen, aber das hat mich doch sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe gedacht, wenn du dich fühlst, einfach 30 Jahre jünger und dein Körper zeigt dir das schon nach 8 Tagen, ist es vielleicht tatsächlich ein Grund, wenn man das Bedürfnis hat, jünger aussehen zu wollen, vielleicht sich doch jünger operieren lassen zu wollen. Ich weiß es nicht. Ich fand es nur so faszinierend, dieses Ergebnis nach nur 8 Tagen. Mhm. Dein Körper zeigt es dir. Du könntest jetzt sagen, ja, vielleicht du bist operiert und dann ist es sowieso nach 2, 3, 4, 5 Monaten wieder, wie es war. Aber wenn du dadurch tatsächlich körperlich auch jünger wirst, weil du machst es ja schon, um diesem Alter zu entkommen in irgendeiner Form.
Ja, am Ende, ich denke, ist es wieder die Erwartung oder das Maß der Verjüngung oder der Verbesserung, was man sich da auch von verspricht. Vieles von dem, was Alterung heutzutage ist, ist ja am Ende, weil wir eben deutlich älter werden, als wir es noch vor 200-300 Jahren wurden. Vieles davon ist, denke ich, dass sich nicht mehr wiederzuerkennen im Spiegel, so bekomme ich es häufig erzählt, das wiederzuerkennen, wie man sich fühlt. Ja, und ich mag ja solche plakativen Sprüche, die wir Menschen haben, immer sehr gerne, weil sie oft den Kern der Wahrheit treffen. Der schöne Spruch, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Mhm. Ja, das trifft es auf den Punkt, den Nagel auf den Kopf. Das heißt, es gibt einfach Menschen, es gibt auch so Sprüche, ne, die wir jetzt immer sagen, was weiß ich, 60 ist das neue 50 und so weiter. Das heißt, wir werden einfach im Kopf immer jünger, obwohl unser biologisches Alter das nicht so vorschlägt. Mhm. Ne? In Berlin haben 50-jährige Väter ja dieselben Klamotten an wie der 15-jährige Sohn. Also das heißt, diese Trennung auch innerhalb von Generationen oder zwischen Generationen hat sich sehr geändert. Ja? Die Generationen rutschen zusammen. Das finde ich eigentlich toll grundsätzlich. Und so ist es eben so, dass dieser 50-jährige Vater mit denselben Klamotten wie sein 15-jähriger Sohn, aber im Spiegel doch ein bisschen anders aussieht und einen Verfall bemerkt, aber mit dem Sohn trotzdem das gleiche Computerspiel zockt irgendwie und dann den Eindruck hat, okay, ich akzeptiere mein Alter zwar, und das tun ja auch tatsächlich die meisten, ne, inklusive mir selbst. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, älter zu werden. Ich mag die Gelassenheit, die dadurch entsteht. Ich möchte nicht mehr 20 sein, wirklich nicht. Und nichtsdestotrotz kann es ja sein, genauso wie wenn ich mich drum kümmere, wenn mein Knie nicht mehr ganz funktioniert und ich eine Liebscher-Bracht-Engpass-Dehnung mache und dann nicht mal mehr operiert werden muss, sondern durch so eine kleine Behandlung, die ich mache, mir die Funktion verbessere und mein Leben in dem Sinne beeinflusse, weil ich eine Problematik, die ich habe, weil ich nicht mehr so gut laufen kann, quasi verbessert habe, ist das auf einer gewissen Ebene genau das Gleiche, wie wenn ich eben feststelle, oh, ich habe jetzt hier so eine ziemlich starke Erschlaffung meines Halses, bei Männern tatsächlich sehr häufig, habe so einen Truthahnhals, der mehr und mehr kommt und ich hätte gerne wieder so ein bisschen Halskontur. Ganz isolierter Wunsch, der dann da in den Leuten aufkeimt, die auch gar nichts anderes machen wollen. Man kann ja immer alles Mögliche machen, man kann den ganzen Körper durchoperieren, bin ich auch überhaupt kein Fan von, ja, sowas unbedingt machen zu müssen, zumal es meistens wirklich nur kleine isolierte Sachen sind, die Leute stören. Und dann zu sagen, okay, ich mache das, weil ich mir davon verspreche, dass ein bisschen was von dem äußerlich sichtbaren Alterungsprozess genommen wird und ich mich dann, wenn ich in den Spiegel gucke, einfach wieder wohler fühle, das finde ich den natürlichsten Umgang mit dieser Thematik. Sobald das kippt und Extreme gefordert werden, ja, also ganz plakativ gesagt, unrealistische Erwartungen einfach da sind für solche Behandlungen, die auch den Behandlungen nicht gerecht werden, ehrlich gesagt, die Behandlungen überfordern, die wir so machen, dann wird es problematisch. Und vorher ist es ein recht bewusster Umgang mit der Alterung. Aber wiederum, das sind alles immer nur meine subjektiven,
ja, ist ja auch
als Behandler subjektiven Einschätzungen, weil man kann das natürlich auch anders sehen. Ich habe Kollegen, die, zurück zu dem Thema, ästhetische plastische Chirurgie ist ein Business, da geht es dann halt auch nur und sehr ums Geld, ne, wo es darum geht, zu verkaufen. Da muss ich dem Patienten natürlich alles anbieten, was geht. Am besten nicht so viel beraten, damit er gar nicht so sehr ins Nachdenken kommt, sondern einfach ja mit stolzer Brust die beste Behandlung anzubieten, die es gibt, damit der Patient oder die Patientin den Abschluss macht, was bezahlt. Das ist wie ein Pulloverkauf, ja, am Ende. Und da muss jeder Behandler sich prüfen, und selber in den Spiegel gucken können, wie sehr er seine Seele verkaufen möchte, sage ich mal ganz provokant, oder eben nicht.
So, jetzt im Laufe dieses Gespräches habe ich irgendwie so einen inneren Frieden für mich gefunden, weil es gibt ja dieses Bild von einem selbst, das man haben möchte, und denkt immer, die anderen sehen auch so schön aus. Willst du nicht vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in die Jugendlichkeit? Dann habe ich dieses Beispiel von dieser Studie gebracht. Dann habe ich dir genau zugehört, dass du gesagt hast, dass du überhaupt nichts gegen das Älterwerden hast. Ich im Übrigen auch nicht, weil es ist ja ein völlig normaler Prozess. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich es liebe, auch mit jüngeren Menschen zusammen zu sein, um einfach dieses Lebendige auch noch zu spüren. Also von daher sollte sich das einfach wirklich jeder so erlauben, wie er das erlauben möchte. Und das finde ich eigentlich so sehr schön von meinem Gefühl her. Aber ich bin noch nicht am Ende, lieber Niklas, weil ich würde gerne mal zu dir kommen. Wirklich zu dir. Du hast ja schon ganz viel von dir auch verraten und gesagt, aber du bist mit einem 14 Jahre jüngeren Mann verheiratet.
13 Jahre und 3 Wochen.
Ach so, dann.
Nee, 13 Jahre und eine Woche. Drei Wochen fehlen zu den 14 Jahren.
Ach, ja, so ist es dann, also doch fast 14
Jahre. Also 14 Jahre. Okay, alles klar. 14 Jahre.
Macht es irgendwie Druck für dich, was das Aussehen anbelangt?
Nö.
Null?
Nee. 0,0. Was ich witzig finde, ist, dass je älter man wird, das beobachte ich auch bei Altersunterschieden grundsätzlich, nimmt man das rutscht so ein bisschen zusammen. Ja, wenn der eine irgendwie 57 ist und der andere 43, ist der Unterschied, finde ich, viel kleiner als zwischen 18 und 32. Ja? Das heißt, das verändert sich schon mal. Und deshalb macht mir das irgendwie überhaupt gar nichts aus in dem Sinne. Wie groß der Altersunterschied
ist. Sprecht ihr über den Altersunterschied?
Nein. Spielt keine Rolle bei uns.
Okay. Sprecht ihr denn über das Älterwerden?
Auch wenig. Ja, weil wir irgendwie in der jetzigen Phase des Lebens, wie wir so sind, wir haben beide viel zu tun. Wir tauschen uns über das Alltägliche aus, um Sachen, die wir zusammen gestalten, auch beruflich oder im Privat. Aber dass wir jetzt uns übers Altern oder übers Älterwerden Gedanken machen, vor allen Dingen, was so das Aussehen angeht, eigentlich gar nicht, überhaupt nicht.
Ja gut, es geht ja weit über das Aussehen hinaus, ne? Der ganze Prozess, der stattfinden kann. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht redet ihr manchmal darüber, aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Könnte ja auch sein.
Ja, es ist so ein, im gesamten wir reden im Kontext von Spiritualität, da reden wir über sowas schon. Und natürlich, älter werden an sich, ich finde auch diesen ganzen Begriff von Longevity heutzutage nicht unproblematisch. Der Tod an sich, glaube ich, ist für viele Menschen ja die größte Angst überhaupt. Und selbst in alten Texten, diesen schönen Begriff Abhinivesha, im Yoga oder in yoga-philosophischen Texten, Abhinivesha heißt so viel wie die Angst vor dem Ende, das, was zu Ende geht. Ja, und das ist laut dieser Schriften einer der großen Hinderungsgründe, warum wir uns nicht befreien können vom Joch unserer Gedanken und Gefühlen und Emotionen, ja, also warum wir nicht so ein bedingungsloses Glück empfinden können, sondern immer den Eindruck haben, irgendwas stimmt nicht, wir müssen noch irgendwas erreichen, irgendwas werden. Und da ist die Angst vor dem Tod ein Teil dessen, ne, dass man Angst hat, man könnte was verpassen und man wird immer älter, die Zeit rennt einem quasi weg und man muss im gewissen Alter sozusagen was erreicht haben, man muss sowieso reich werden, um überhaupt glücklich zu werden. Und diese ganzen Dinge, die haben natürlich alle auch was mit der Angst vor dem Tod am Ende zu tun. Und indem man jetzt diesen Hype um Longevity und verlängertes Leben in dem Sinne so nach vorne kehrt und die Menschen alles tun, damit sie, inklusive der Dinge, die ich auch tue und anbiete als Behandler, indem man dem jetzt so hinterher hechtet wie verrückt, macht man das natürlich nicht besser. Ja, die Angst vor dem Tod, die wird fast größer, es sei denn, man betrachtet es aus dem Blickwinkel und den finde ich ja okay, in dem tatsächlich immer höheren Alter, was wir erreichen können, ein gutes Leben zu führen.
Ja, so verstehe ich das eigentlich.
Exakt, ja. Den Aspekt, den finde ich auch gut und richtig, ja, etwas für sich zu tun. Aber wenn es darum geht, eben den Tod zu vermeiden, möglicherweise.
Zu entkommen
über diese Dinge, weil man ihm nicht ins Auge blicken möchte. Das, denke ich, ist die Kehrseite der Medaille heutzutage in dieser ganzen Diskussion und in allem, was getan wird, wenn's um Longevity geht.
Ja. Für dich ist der Tod, was ist für dich der Tod?
Wieder so ein Spruch, Tod gehört zum Leben. Ja, also das heißt, ich glaube nicht, dass der Tod in irgendeiner Weise problematisch ist. Der Tod ist eine Perspektive aus der Sicht eines menschlichen Körpers und Geistes. Es gibt viele Organismen, die kennen diese Betrachtung des Zu-Ende-Gehens gar nicht. Möglicherweise Tiere, die nicht metabewusst sind, die nicht wissen, dass sie sind und sozusagen ihr eigenes Tun und Handeln spiegelnd wahrnehmen können. Die wissen auch nichts vom Tod in dem Sinne und leiden nicht unter dem Umstand des Zu-Ende-Gehens von Prozessen. Deshalb finde ich, es lohnt es sich sehr mit dem Tod schon auseinanderzusetzen auf dieser Ebene. Ja, und darüber sprechen wir tatsächlich.
Ja.
Und wir sprechen mit unseren Yogaschülern oder ja im Kontext von solchen Sachen natürlich darüber, inwiefern man doch die Angst vor dem Tod verlieren könnte und was es dazu braucht, dass man das schafft und den Tod eben nicht als etwas Endliches begreift, bei dem einfach das Licht ausgeschaltet wird und ich bin weg. Ja, ich bin es dann mit meinem Körper und mit meinem Geist, mit meinem System aus Geist und Körper. Aber nichtsdestotrotz irgendwo.
Was bleibt von dir?
In irgendwas, genau, bin ich ja entstanden. Und dieses Irgendetwas, in dem ich entstanden bin, das bleibt.
Das Irgendetwas gibt es einen Begriff dafür?
Da gibt es wahnsinnig viele Begriffe für.
Könnte es auch die Seele sein?
Bei den Begrifflichkeiten ist es unheimlich schwierig, das, was bleibt oder das, was wir manchmal als innerstes Selbst oder wirkliches Selbst in uns bezeichnen. Die Begrifflichkeiten sind unendlich in dem Sinne. In dem Kontext wäre ein Begriff, der, mit dem ich mich wohlfühle, eher die Weltseele. Ja, als die eigene individuelle Seele. Mhm. Und am Ende, das, was bleibt, wird in vielen Religionen als Gott bezeichnet. Ja, das ist das, was die Basis allen Seins ist. Der Gottesbegriff wird natürlich extrem unterschiedlich ausgelegt, aber für mein Verständnis wäre es immer der Vorschlag, dass wir eben einen göttlichen Funken in uns tragen in dem Sinne und der vergeht auch nicht, sondern das, was wir sind oder das, was uns trägt. Manchmal wird abstrakt von einem Feld der Subjektivität gesprochen, mit dem wir alle Erfahrung machen, aus dem alle Erfahrung entsteht und in dem alle Erfahrung erscheint. Also sprich, die Gesamtheit allen Seins findet in einem gewissen Raum einfach statt und wir sind eine Modulation, eine Aktivität davon. Und in der Physik gibt's Sachen, die sowas mittlerweile auch ein bisschen beschreiben können, obwohl die Physik auch nur ein Modell ist innerhalb dieses subjektiven Raums, die das am ehesten vielleicht verständlich macht, wenn man in die Quantenphysik hineindenkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwas gibt es ja offensichtlich, aus dem wir heraus entstanden sind, was vor uns schon war, was nach uns schon war, was womöglich keinen Anfang und kein Ende hat, nie geboren wurde, nie stirbt. Und in diesem, wie so eine Welle im Ozean, ne, die irgendwann erscheint, als Welle vorhanden ist und am Ende wieder zum Ozean wird, nie irgendwas anderes war als der Ozean selbst, aber irgendwann eine Form geworden ist, die man sich aber nicht rausschneiden kann. Man kann sich keine Welle rausschneiden und sie in den Rucksack stecken und losrennen, sondern die Welle ist untrennbar verbunden mit dem Ozean. Und zudem werden wir dann eben wieder, wenn uns die Modulation, die wir sind, die Aktivität des Meeres, was die Welle ist, wenn die quasi abebbt, um in der Begrifflichkeit zu bleiben, dann werden wir wieder zu diesem
Glaubst du, dass wir dann wiedergeboren werden?
Ach, da kann man sich jetzt, ich möchte nicht sagen, das führt jetzt zu weit, aber da kann man sich natürlich auch lange.
Kann man nicht einfach mit Ja oder Nein antworten?
Ich kann da nicht mit Ja oder Nein antworten, weil es auch da wieder so viele Verständnisprobleme hinsichtlich der Begrifflichkeiten gibt. Letztendlich ist alles in dem Sinne eine Wiedergeburt. Jeder Ton, den du hörst, ist unser Menschsein in kurzer Folge. Ne? In dem Moment, wo der Ton anfängt, wo du ihn anfängst zu hören, wird offensichtlich ein Ton geboren in einen Raum hinein. Dann hat er eine gewisse Zeitspanne, vielleicht nur 1-2 Sekunden. Bei uns Menschen sind es 80 Jahre. Und dann veräppt der Ton wieder und ist wieder weg. Das heißt, in dem Moment ist was geboren oder wiedergeboren. Das ständige Entstehen von Wellen, um bei dieser Meeresanalogie zu bleiben, die ständige Aktivität dessen, was wir als subjektives Feld, was allem unterliegt, haben, das ist letztendlich das, was passiert, und das passiert spontan. Und darauf aufgesetzt kann man natürlich mit gewissen Perspektiven wieder, die man vielleicht hat, mit Brillen, die man sich aufsetzt, dann überlegen, werde ich mal als Hase wiedergeboren oder nicht. Nur das muss am Ende oder braucht für mich immer so einen größeren Kontext, in dem ich sowas verargumentieren kann. Und deshalb finde ich es schwierig, da mit Ja oder Nein zu antworten.
Gut, aber es kann alles sein.
Man darf und sollte nichts ausschließen. Ja. Und am Ende ist alles, was wir Menschen produzieren, mit unseren Gedanken und ventilieren, immer nur zum einen eine Möglichkeit von vielen und kein feststehendes Paradigma, sondern immer ein Narrativ, eine Beschreibung von irgendetwas aus einem bestimmten Blickwinkel.
Niklas, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist Niklas für ein Mensch, würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Mensch mit ganz viel innerer Haltung, mit ganz viel Liebe für alles, ohne Einschränken. Und er hat sich einen Beruf ausgesucht, der ihm auch noch Schönheit als Beschäftigung mit an die Hand gibt. Und der Liebe, Glück und inneren Frieden als als gegeben, als Ziel sieht, wäre ich da richtig?
Es treibt mir natürlich die Schamesröte ins Gesicht, weil das alles so positive Dinge sind, die du aufzählst. Ich finde das ganz toll, alles, was du gesagt hast. Am Ende würde ich aber sagen, dass sozusagen Liebe und Frieden mein Ziel sind. Das würde ich als einziges korrigieren wollen, würde sagen, das ist die Basis dessen, weil das ist definitiv schon da. Ich darf es nur wiederentdecken, sozusagen. Das ist vielleicht manchmal, und so geht es uns allen, überdeckt von dem Unbill unserer wahrgenommenen Realität, aber ist möglicherweise die Basis allen Seins und kommt hier und wieder durch, wenn wir Dinge wahrnehmen, die schön sind. Da sind wir wieder ganz am Anfang, wenn wir ein bestimmtes Bild sehen, ein bestimmtes Musikstück hören.
Was ist denn Schönheit für dich?
Und alles wegbricht.
Was ist Schönheit für dich?
Ja, das ist wieder das, wie gesagt, da kann ich nur an den Anfang unseres Gesprächs verweisen. Es ist eine Schönheit ist die Natur unseres wahren Seins und aufgrund dessen etwas, was immer da ist, überdeckt wird von den Erfahrungen, die wir so machen. Und manchmal in gewissen Momenten bei dem Blick auf ein schönes Bild, bei dem Bergpanorama, was wir sehen, bei möglicherweise dem Lebenspartner, den wir haben, entdecken, dass sozusagen alle Grenzen, die wir sonst haben oder in uns tragen, wegbrechen und die Schönheit sozusagen, die wir sind und der Frieden und die Liebe in dem Moment uns klar wird. Und das kennt jeder von uns gleichermaßen, weil das sind immer Momente, die keiner Beschreibung bedürfen. Das sind immer Momente, wo wir im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos sind, wo jegliche Begrenzung wegbricht und wo wir uns mit dem, was es dann auch immer ist, Partner, Bild, Musikstück, eins fühlen. Und diese Einheit, die wird eben in spirituellen Kontexten ja dann eben gerne auch als bedingungslose Liebe, bedingungsloser Frieden wahrgenommen, weil das die Möglichkeit ist, wie wir Menschen solche Sachen eben beschreiben können. Wir haben nur unsere Worte und unsere Sprache. Das heißt, so ein Zustand, bei dem wir eben sprachlos sind, wo wir uns einfach nur glücklich fühlen, wo uns nichts fehlt, selbst den müssen wir blöderweise noch beschreiben, obwohl er im wahrsten Sinne des Wortes jeder Beschreibung spottet, im positiven Sinne. Das ist das, was Schönheit am Ende ist.
Ich liebe unsere Gespräche und wenn ihr noch mehr von Niklas hören möchtet, dann gibt's da einen Podcast von dir. Niklas, wie heißt der?
Genau, der Podcast heißt Bewusst schön sein über Schönheitschirurgie und das Leben. Kommt so alle 2 Wochen ungefähr, gibt's eine neue Folge und das ist bunt durchmischt von Themen wie Facelift, also ganz technischen Sachen, die ich bespreche, wo es einfach letztendlich darum geht oder wo sich die Podcast-Folge am Ende anfühlt wie ein Beratungsgespräch, wo es mehr Informationen über diese Themen gibt, aber eben auch, was weiß ich, irgendwelche Studien, über die ich lese, die ich spannend finde, die ich dann zusammenbringe, über neueste Trends, über die ich gestolpert bin, die ich spannend finde. Also einfach so Dinge, über die ich, während ich durchs Leben gehe, stolpere, darauf aufmerksam werde und dann denke, ach Mensch, das würde ich gerne teilen, das könnte interessant sein für andere zum Anhören. So kommt quasi mein Content, meine Inhaltssuche zustande.
Danke dir. Danke dir, dass du heute hier bist, dass du gekommen bist aus Berlin und ich verstehe, warum du so viel zu tun hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich wirklich sehr, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass du diesen Podcast zu diesem Thema des Älterwerdens auch machst, weil es eben so ein Thema ist, was uns alle betrifft und was aus so vielen Perspektiven beleuchtet werden kann. Ja. Und in dem Sinne, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Petra, dass ich da sein durfte.